Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Einen schönen guten Morgen. Ich weiß, unser Gast mag dieses eine Wort nicht, aber ich muss es trotzdem gleich zu Beginn erwähnen. Er ist ein Staranwalt. Wie sonst sollte man jemanden nennen, der schon viele, viele Prominente vor Gericht vertreten hat. Uli Hoeneß, Konstantin Wecker, Ottfried Fischer, Hardy Krüger, Peter Graf und so weiter und so weiter. Zu Gast ist heute der Strafverteidiger Steffen Ufer. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Warum mögen Sie das Wort Staranwalt nicht? Es stimmt doch eigentlich.
Nein, das stimmt nicht wirklich. Die Mandanten sind die Stars, das sind die berühmten Leute und der Anwalt sollte eigentlich nur deren Verteidiger sein, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Die Kollegen, die das gerne machen, die sind nirgends gern gesehen, bei der Justiz nicht, auch bei den anderen Kollegen natürlich nicht. Und ich meine, es genügt, wenn man bekannter, ein renommierter Strafverteidiger ist, das muss eigentlich reichen.
Und man muss auch selbst kein Star sein, um von Ihnen Hilfe zu bekommen?
Ganz bestimmt nicht. Bei uns wird jeder beraten und so gut wie es geht vertreten.
Warum wenden sich dann so viele Prominente an Sie, wenn es eng wird?
Das ist natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Offenkundig waren die meisten zufrieden, deshalb bekommt man immer wieder Zulauf.
Steffen Ufer kann auf 50 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Das tut er in einem neuen Buch. Wir werden aber heute nicht nur über Prominente reden, sondern zum Beispiel auch über die Frage, ist Recht immer gerecht?
HR1. Genau meins.
Es gibt eine weit verbreitete Meinung in Deutschland. Berühmt müsste man sein, dann hat man es auch vor Gericht leichter. Steffen Ufer muss es wissen, er ist einer der erfolgreichsten deutschen Strafverteidiger. Und er stellt die Gegenthese auf. Es gibt bei uns keinen Promi-Bonus, sagt er, sondern umgekehrt vor Gericht gibt es einen Promi-Malus. Wie kommen Sie auf diese These? Werden Prominente härter bestraft als Normalsterbliche?
Prominente werden in der Regel härter angefasst, schon im Vorfeld. Und auch härter bestraft. Das hat inzwischen auch mal ein Kollege wissenschaftlich statistisch erfasst. Und das ist meine Erfahrung über die Jahrzehnte. Die Staatsanwälte wollen sich mit dem Skalp eines Prominenten lieber schmücken als mit irgendeinem Normalfall. Die Medien sind da hinterher und achten darauf, dass ja hier keiner zu gut wegkommt. Und das führt im Ergebnis dazu, dass Prominente deutlich schlechter behandelt werden im Schnitt als der Normalbürger.
Und der Richter möchte auch nicht in den Verdacht geraten, er wäre zu freundlich zu den Prominenten?
Genauso ist es.
Der letzte spektakuläre Fall, den Sie betreut haben, den wir alle noch kennen, war Uli Hoeneß. Der bekam ja für etwa 30 Millionen Steuerhinterziehung 3,5 Jahre Gefängnis. Nach der Hälfte der Haftstrafe wurde er entlassen, ist heute wieder Präsident des FC Bayern. Viele, viele Deutsche sagen mit Sicherheit, das war eine sehr milde Strafe.
Das kann man so und so sehen. Dafür, dass der Uli Hoeneß eine Selbstanzeige gemacht hat und er letztlich der Einzige ist in ganz Deutschland, der nach einer Selbstanzeige im Gefängnis gelandet ist, ist er natürlich schlecht behandelt worden. Wenn man nur die Summe betrachtet, dann ist die auch rein fiktiv, weil das ein formelles Steuerhinterziehen war. Man muss für Schwarzgeld, mit dem man Gewinne macht, muss man natürlich alle Gewinne versteuern und kann Verluste, die man mit derselben Zockerei auch einfährt, nicht dagegen rechnen. Insoweit zahlt man auch, wenn man unterm Strich gar nicht viel gewonnen hat. Und das war bei Uli Hoeneß der Fall, aber er beklagt sich nicht. Er hat inklusive Kirchensteuer und allem, was dazugehört, und Zinsen vor allen Dingen, das waren hier deutlich über 40 Millionen.
Aber die Selbstanzeige, die erste war ja auch nicht ganz vollständig, wenn ich mich richtig erinnere, oder? War das nicht der größte Fehler, den er gemacht hat damals?
Man kann drüber streiten. Man hätte es natürlich anerkennen können und ich habe andere Fälle nahezu so groß in Nordrhein-Westfalen gehabt, wo die Leute keine Selbstanzeige gemacht haben, wo mir aber die Steuer Fahnder gesagt haben, wir mögen den Uli Hoeneß jetzt nicht so unbedingt gerne, weil der bei uns immer die Fußballer wegkauft, bei Mönchengladbach oder bei Schalke oder bei Dortmund. Aber als Typen finden wir den gut und was der schon geleistet hat. Und eingesperrt hätten wir den niemals. Wir behandeln den wie alle anderen. Wir wollen das Geld, möglichst viel Geld kassieren, auch viel Bußgeld oder auch Geldstrafe obendrauf. Aber das muss keine Freiheitsstrafe sein bei jemand, der sich selbst gemeldet hat und dabei ist, alles zu offenbaren.
Säße Uli Hoeneß heute noch im Gefängnis, wenn er Sie nicht gehabt hätte?
Das glaube ich nicht.
Was konnten Sie für ihn tun?
Ich habe ihn ja nicht durchgängig, ich habe ihn am Anfang beraten, dann waren verschiedene Kollegen, viele Berater dabei. Ich habe dann die Betreuung ab der Verurteilung übernommen und habe letztlich erreicht, dass er relativ früh Freigänger geworden ist und dass er dann auch die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt bekommen hat, weil sein Fall einfach ein Klassiker war. Er war unbescholten, hat unglaubliche soziale Verdienste. Er hat alles zurückbezahlt. Er hat sich untadelig geführt in der Haft. Von ihm ist keine Rückfallgefahr zu erwarten. Also es gab nichts, was gegen ihn gesprochen hätte, außer dass natürlich manche Leute gesagt haben, man lässt jetzt hier die Leute, die zu den Großen gehören, schneller gehen.
Und hat er sich bei Ihnen bedankt mit einer lebenslangen Freikarte?
Nein, sowas stand bei uns nie zur Diskussion, zumal ich mit meinem Sohn und 6 Freunden meines Sohnes ganz normale Karten auf der Gegentribüne habe, wunderbare Sitzplätze. Das ist uns völlig ausreichend, wir müssen nicht in dem Promi-Bereich sitzen.
Steffen Ufer ist Jahrgang 1940, geboren in Chemnitz. Seine Familie ist 1945 umgesiedelt nach München und da lebt er bis heute. Wollten Sie als kleiner Junge auch schon ein berühmter Anwalt werden?
Als kleiner Junge wollte ich natürlich, wie die meisten kleinen Jungen, Lokomotivführer oder sowas werden. Ich wäre auch gern Feuerwehrmann geworden, aber leider ist mein Großvater noch in den letzten Kriegstagen beim Brandeinsatz ums Leben gekommen und dadurch hat sich das Berufsbild irgendwo erledigt gehabt.
Wie kamen Sie denn auf die Idee Lokführer? Hatten Sie da auch ein Vorbild für?
Wie ich in die Schule kam, war der Rudi Mooshammer mein Schulnachbar in der Volksschule und der hatte eine riesen Spielzeugeisenbahn und der war deshalb der beliebteste in der Klasse.
Ach.
Weil wir da alle gerne hingegangen sind, um da mit ihm zu spielen.
War er als Schuljunge auch schon so ein bisschen exzentrisch?
Eigentlich gar nicht, nein. Er war eher weich und nett und lieb und ein Muttersöhnchen.
Woher kam dann die Idee, Jura zu studieren?
Eigentlich wollte ich mal Atomphysiker werden. Noch mit 17 hatte ich das ernsthaft überlegt. Aber wie ich dann Abitur gemacht hatte und da werden in alle Gymnasien in Bayern jedenfalls Berufsberater geschickt und ich hatte vielfältige Neigungen, meinte der Berater und dann wäre es wohl am sinnvollsten Jura zu studieren, damit könne man eigentlich noch alles machen.
Klingt noch nicht nach einer leidenschaftlichen Entscheidung, wie ist dann diese Leidenschaft entstanden, denn die haben Sie ja offenbar entwickelt.
Die Leidenschaft für die Strafverteidigung ist schon im ersten Semester entstanden. Wir hatten einen hervorragenden Strafrechtsprofessor, der uns mit interessanten Fällen nahegebracht hat, was Strafrecht bedeutet, den Schutz von Menschen gegen die manchmal Willkür des Staates, jedenfalls die Allmacht des Staates im Rahmen der Strafverfolgung. Und das war für mich so begeisternd, dass mir klar war, dass ich sowas machen wollte.
Sie stammen nicht aus einem reichen Elternhaus und das Studium dauert lange. Also wie haben Sie es dann finanziert?
Ich habe in den Semesterferien gejobbt wie ein Verrückter. Über 20 verschiedene Jobs, angenehme und weniger angenehme, so mit Schaufeln im Tiefbau auf der einen Seite und dann Dolmetschertätigkeit im anderen Bereich. Das war natürlich eher schön, wenn man dann auch noch reisen konnte. Aber ich habe nur 8 Semester studiert, also 4 Jahre und dann gleichzügig versucht, mein Referendar hinzukriegen und dann hat sich eben die Chance meines Lebens zufällig ergeben.
Ihre erste Stelle war gleich in der Kanzlei von Rolf Bossi. Das ist ja nun wirklich so ein Staranwalt, eigentlich der erste Staranwalt, den wir in Deutschland hatten. Der hat diesen Begriff geprägt, kann man das sagen?
Bossi hat diesen Begriff geprägt, wobei er ihn nach Meinung der Anwaltskammer nicht benutzen durfte. Das war damals verbotene Werbung. Das heißt, er musste immer alle Journalisten abmahnen, die ihn als Staranwalt bezeichnet haben. Aber wie ich zu ihm kam, er war mir völlig unbekannt. Er war nur einfach der Nächste vom Justizpalast aus gesehen, der da jemand gesucht hat. Und da bin ich halt hingegangen und Dann hat er mich gefragt, ob ich Fremdsprachen kann. Sage ich, ja, Englisch perfekt und Französisch und ein bisschen Spanisch und Italienisch. Sagt er, Sie sind mein Mann und ich habe gerade einen Haufen amerikanischer Soldaten mit spektakulären Fällen und ich kann kein Wort von irgendeiner Fremdsprache. Ich suche jemand, der mir da hilft.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und dem Strafverteidiger Steffen Ufer. Ihre erste Stelle war gleich in der Kanzlei von Staranwalt Rolf Bossi. Was haben Sie von ihm gelernt?
Das Wichtigste ist vielleicht, dass er mir beigebracht hat, dass man sich von niemand was gefallen lassen darf, dass man aber auch nicht unnötig Kämpfe sucht, wenn es vielleicht anders geht. Und noch wichtiger, dass für jeden Mandanten, egal ob es eine winzige Sache ist jetzt aus unserer Sicht oder ein großer Mordfall, für den ist jeder Fall der größte, der wichtigste in seinem Leben und man muss sich entsprechend darauf einstellen.
Sie haben an der Seite von Rolf Bossi viele sehr spektakuläre Fälle auch betreut. Bossi hat das Blitzlichtgewitter auch genossen. Ihr Ding war das nicht so. Sie blieben immer mehr so ein bisschen im Hintergrund, oder?
Ich wollte nicht zu viel haben, weil mir war es fast peinlich, wie Bossi da nun seinen Kopf in jede Kamera gehalten hat. Das wollte ich so nicht haben, weil ich eben auch gemerkt habe, dass Staatsanwälte, Richter das nicht alle gut fanden. Und ich habe mir immer gedacht, Medien müssen sein, sind gut, sind wichtig für einen Mandanten. Es darf man ja nicht unterschätzen, dass früher nur die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die hatten schon immer Pressesprecher, die dann Leute quasi vorverurteilt haben. Wenn jemand da verhaftet wurde, dann hat man gesagt, wir haben den Täter, da gibt es so und so viele Dinge, die gegen den sprechen. Und der war hilflos, weil die Anwälte sich nie zu Wort gemeldet haben und auch gar keine Kontakte zu den Medien hatten, während wir dann die Kontakte hatten und die haben wir schon genutzt, um da frühzeitig Zweifel zu sehen und zu sagen, so einfach wie der Staatsanwalt das jetzt darstellen will, so einfach wird's nicht sein. Am Schluss stellt sich vielleicht raus, dass der Angeklagte völlig unschuldig ist und muss sich der Staatsanwalt für seine Vorverurteilungen in aller Öffentlichkeit entschuldigen.
Also die Pressearbeit war eben nicht nur wegen der Schlagzeilen, sondern schon, um sozusagen auch schon ein bisschen Stimmung zu machen vor dem Prozess, genauso wie die Staatsanwaltschaft das auch macht.
Es war etwas, was wir letztlich von den Amerikanern übernommen haben. Und die Medien waren begeistert, jemanden zu finden, der nun immer gesprächsbereit ist und der sich hinstellt und da mal eine klare Aussage macht, während alle Kollegen noch immer vornehm zurückhaltend geblieben sind. Und dadurch haben wir dann die interessanten Fälle kreuz und quer in Deutschland bekommen. Wobei ich dazu sagen möchte, Bossi war der fleißigste Anwalt, den man sich vorstellen kann. Der hat bis abends um 11, 12 gearbeitet, nahezu täglich. Am Wochenende haben wir Mandanten gehabt und betreut, wenn es wichtige Geschichten waren. Und sind am Sonntagabend um 10 oder 11 dann mit dem Auto noch 4 Stunden nach Köln gefahren oder so.
Hier kommt Ihr erster Musikwunsch. Sie haben sich einen Titel gewünscht, der stammt ja auch aus dieser Zeit so ein bisschen, würde ich sagen. Johnny Cash, Walk the Line. Welche Erinnerung verbinden Sie damit? Da lächeln Sie gerade schon.
Ja, ich mochte Johnny Cash immer und die Geschichte ist ja auch mit seinem Besuch in verschiedenen Gefängnissen in Amerika. Das fand ich immer großartig und ich mag die Musik bis heute.
Johnny Cash für Steffen Ufer.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Nirgends wird so viel gelogen wie vor Gericht. Dieser Satz stammt nicht von mir. Das sagt einer, der es wissen muss, Strafverteidiger Steffen Ufer. Wie oft haben Sie denn schon vor Gericht gelogen?
Ein Strafverteidiger sollte eigentlich nicht lügen, aber im Strafprozess sagen viele Leute die Unwahrheit, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie was nicht wissen, dass sie jemanden eigentlich nicht genau wiedererkennen, dass sie sich an Dinge, die nun ein Jahr her sind, an die sie oder ich mich auch nicht erinnern könnten, nun sitzen die da und fühlen sich in einer wichtigen Rolle und wollen nicht zugeben, dass sie eigentlich das nicht miterlebt haben, so wie sie es darstellen. Also nehmen wir nur ein einfaches Verkehrsunfallgeschehen, wo es nun kracht und erst in dem Moment schauen ja alle Leute hin. Und dann reimt sich jeder zusammen, wie die jetzt zusammengefahren sein müssen und behaupten vor Gericht dann der eine so, der andere so. Und das ist durchgängig in allen Strafprozessen zu erleben, dass da Leute Geschichten erzählen, die einfach nicht vertretbar sind. Vor allen Dingen auch, weil das menschliche Gedächtnis gar nicht so gut ist, wie es von manchen Richtern oder Polizeibeamten unterstellt wird.
Was machen Sie, wenn Sie das Gefühl bekommen, mein eigener Mandant lügt mich an?
Wenn es krass ist, dann pflege ich schon mal ungehalten zu werden oder ich habe auch schon mal Mandate niedergelegt, weil ich gesehen habe, das war ein ganz schlimmer Fall mit den Kriegsgräueln in Jugoslawien.
Der serbische Kriegsverbrecher Tadic.
Genau, dem man hier vorgeworfen hatte, er hätte da einem Nachbarn buchstäblich die Eier weggebissen, was sich so nicht rausgestellt hat dann in Den Haag. Aber alles das, was rundherum war, war so grauenvoll. Und ich habe gemerkt, er lügt mich in fast allen Einzelheiten an. Dann habe ich gesagt, ich würde zwar gern mal in Den Haag verteidigen, weil es eine neue Erfahrung wäre für mich, aber sie kann ich da nicht verteidigen. Die Geschichte ist mir zu furchterregend. Damit will ich nicht ein Jahr oder jahrelang konfrontiert werden.
Gibt es andere Mandate, die Sie grundsätzlich ablehnen?
Ich lehne alles ab, was mit der Misshandlung oder irgendeiner Schädigung von Kindern zu tun hat, weil ich selber zwei Kinder habe, zu denen ich ein enges, begeistertes Verhältnis habe. Ich habe Enkel, ich liebe auch alle anderen Kinder und ich kann einfach einen Menschen, auch wenn er krank sein mag, nicht unbedingt verstehen. Wenn jemand krass krank ist, dann kann ich ihn vertreten, aber dann nur mit dem Ziel, dass er in eine Anstalt eingewiesen wird und eben seine Krankheit von der Gesellschaft akzeptiert wird und er eben nicht als Bestie, als Teufel, als Krimineller behandelt wird.
Auch ein Kinderschänder, wenn er schlimme Dinge tut, hat natürlich einen Anwalt verdient.
Richtig, aber nicht mich.
HR1. Genau meins.
Jetzt haben wir eine kleine Überraschung für Sie, Herr Ufer. Es wird nicht schwer sein, seine Stimme zu erraten. Auch viele HR1-Hörer werden diesen Mann sofort erkennen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Habe die Ehre. Es ist doch der Ufer tatsächlich ins Radio gerutscht und nimmt mir den Sendeplatz weg. Soll ich jetzt das Verteidigen anfangen, oder was?
Der Kabarettist Otto Fischer, vielen Dank, dass Sie am Telefon sind.
Hallo, habe die Ehre. Stefan, grüß dich.
Grüß dich, Otti. Sehr schön, mal deine Stimme wieder zu hören.
Das war ja auch ganz nett bei euch, wenn man es nicht so einen blöden Fall gehabt hätte. Da war es immer toll bei euch.
Sie haben sich von Steffen Ufer auch mal vertreten lassen, aber Sie kennen sich ja schon sehr viel länger. Also fangen wir mal vorne an. Wie ist Ihr Kontakt eigentlich entstanden?
Ja, der Steffen Ufer war der Geheimtipp. Er war für Verkehrsstrafsachen und so weiter. Sprich also für Strafzettel. Was uns Studenten ja praktisch einen Monat BAföG gekostet hat, das hat der Ufer alles weggebracht. Und da habe ich ihn irgendwann mal kennengelernt, ich weiß aber nicht mehr genau wo. Später sind wir mehrmals im Biergarten gesessen und so weiter. Und dann kam diese furchtbare Sache für mich, also die ich sehr unangenehm fand, mit diesem großen deutschen Boulevardblatt, wo man sich die Meinung nicht nachbilden sollte. Und da war dann der Steffen auch da und da habe ich gemerkt, er brennt schon noch. Er brennt auch politisch nach der Gerechtigkeit. Also es ist uns zwar nicht so ganz gelungen, die Gerechtigkeit herauszukitzeln, aber immerhin haben wir einen kleinen Achtungserfolg erzielen können gegen einen sehr starken Gegner, das muss ich schon auch sagen.
Also Sie haben gegen die Bild-Zeitung geklagt, weil ein Reporter sich im Rotlichtmilieu ein heimlich gefilmtes Video von Ihnen besorgt hatte. Vielleicht schildern Sie das mal, wie war das dann, als Herr Fischer dann zu Ihnen kam?
Ja, der Fischer war völlig außer sich und war eben schon der Meinung, dass man da was machen müsste. Und mein Sohn und ich haben ihn auch massiv bestärkt und haben gesagt, man kann sich sowas nicht bieten lassen. Es ging ja nicht nur darum, dass hier Bild dieses Schmuddelvideo gekauft hatte, sondern dass man versucht hat, ihn damit zu erpressen, nämlich ihn
zu nötigen.
Ja, du hast viel Juristerei gelernt in dem Prozess. Ich versuch's ja jetzt nur ein bisschen laienhaft zu schildern, aber man hat dich letztlich genötigt hier.
Ich habe damals das Wort geprägt, die Pressefreiheit ist nicht Erpressefreiheit.
Hast du so schön gesagt, genau. Und so ist es auch und das wollten wir doch durchsetzen, weil es ist ja unvorstellbar, sowas überhaupt zu erwerben für irgendeinen Giftschrank. Wofür denn, wenn man es nicht benutzen will, um jemanden gefügig zu machen, so wie es in deinem Fall ja auch geschehen ist?
Herr Fischer, vielleicht können Sie noch mal etwas schildern, wie haben Sie dann Steffen Ufer eigentlich als Anwalt erlebt? Sie kannten ihn schon vorher und dann im Gerichtssaal. Hat er dann andere Seiten aufgezogen? War das dann ein anderer Typ?
Er ist schon ein ein starker Logiker, andererseits auch ein ganz emotionaler Verteidiger. Geht in den Fall rein, das ist ein ganz tolles Zeichen für den Anwalt. Ich habe mir gedacht, wenn er so zu die Besen hat, ist er am Schluss nur bei der Bildzeit, dann muss er ein bisschen aufpassen.
Und wenn Sie sich heute mal treffen, haben Sie wieder andere Themen als die Prozesse von damals?
Ja, Gott sei Dank.
Auch Kontroverse, zum Beispiel mit dem FC Bayern bin ich ganz anders als Steffen Ufer. Und ich kann auch immer aber auch sagen, woher das kommt im FC Bayern. Die haben zu wenig Kriminelle im Vorstand.
Wenn das der Herr Ufer hört.
Otti, man muss ja nicht in allem einig sein, dass du vom Fußball weniger verstehst. Es ist halt leider so.
Ja gut, jetzt wo ihr die Viererkette verstanden habt. Ich glaube, dass es letztlich auch dem Steffen Ufer mehr darum geht, schön im Biergarten zu sitzen und da beim Fernsehen ein Spiel zu verfolgen, als dass er mit der Leitung miteinander streitet. Und diese ganze Auseinandersetzung zwischen Bayern und München ist ja ein gesellschaftliches Spiel und ich kann halt nicht auf seine Meinung überwechseln und er kann es umgekehrt auch nicht.
Also beim Fußball kommen sie nicht wirklich zusammen, aber ansonsten klingt das so, als würden sie sich sehr gut verstehen.
Absolut.
Ich habe schon den Eindruck, dass ich mich mit dem Steffen Ufer sehr gut verstehe. Man hat dann so einem blöden Ding miteinander zu tun, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, die Zeit dazu zu nutzen, dass man sich normal unterhält. Es gäbe so viele schöne Sachen, die man mit Steffen Ufer besprechen könnte. Er interessiert sich auch für Jazz und alles mögliche, also auch musikalisch. Ist er ein interessanter Typ im Gespräch. Also ich, und jetzt ist er, glaube ich, 52 geworden, da kommt schon in den Bayerischen Rundfunk, das ist doch wunderbar.
Otfried Fischer, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Otte, ja, vierte, gerne. Bis bald.
Ich komme die nächste Woche mal vorbei.
Das wäre nett.
Otto Fischer im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute bei uns zu Gast der rettende Ufer, so nennen ihn seine Mandanten gerne. Steffen Ufer ist ein gefragter Strafverteidiger. Viele Prominente sind seine Mandanten, aber natürlich nicht nur die. Einen erwähnen sie im Buch, Goldi. Wer war denn Goldi?
Goldi ist einer meiner Dauermandanten gewesen, der mir vielleicht das größte Kompliment gemacht hat, was man einem Strafverteidiger machen kann. Nach dem letzten Freispruch hat er mir gesagt, du darfst aber nicht so lang machen wie der Bossi, der ja am Schluss sich selber demontiert hat. Da habe ich gesagt, da musst du keine Angst haben, Goldi, mein Sohn passt schon auf, dass ich nicht so lange mache, sondern immer noch klar im Kopf bin. Und dann hat der Goldi noch gesagt, ja, aber wenn du aufhörst, musst du mir Bescheid geben, weil wenn du aufhörst, dann höre ich auch auf.
Ja, jetzt arbeiten Sie aber noch. Tragen Sie am Ende eine Mitschuld, dass dieser Mann immer noch kriminell ist?
Ich weiß nicht, ob er sich nicht mehr erwischen lässt oder ob er aufgehört hat, aber in letzter Zeit hat er meine Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen müssen.
Plädoyers halten vor Gericht, das will gelernt sein. In vielen Filmen ist das ja so der moderne Showdown. Ist das in Ihrer Arbeit tatsächlich so oder ist das Plädoyer eigentlich überbewertet und eigentlich ist schon längst alles gelaufen?
Das Plädoyer ist überbewertet, ganz klar, weil die Hauptzuhörer, die wichtigsten Zuhörer eines Plädoyers sind in Deutschland Berufsrichter und denen kann man nicht so leicht irgendeine Gefühlsgeschichte plausibel machen, wie das gegenüber Geschworenen in Amerika natürlich möglich ist, die allein aus dem Bauch raus entscheiden. Aber ich habe auch schon Fälle gehabt beim Amtsgericht, beim Schöffengericht, wo zwei Schöffen da sind und nur ein Berufsrichter und ich merke, der Berufsrichter will verurteilen, dann plädiert man allein für die Schöffen. Und es ist mir schon einige Male, ich würde sagen ein paar Dutzend Mal gelungen, die Schöffen dann auf meine Seite zu ziehen. Das merkt man, weil dann die Beratung lang dauert, eine Stunde oder zwei. Und dann spricht der Richter zwar frei, aber seine Begründung passt überhaupt nicht zum Freispruch, sondern er liefert dem Staatsanwalt schon eine Steilvorlage für die Berufung, die er dem Staatsanwalt quasi nahelegt, weil er selber der Meinung ist, er hätte jetzt nicht freigesprochen werden dürfen.
Okay, gegen ein großes Plädoyer vor Gericht ist unser HR1-Fragebogen eine Kleinigkeit. Heute ausgefüllt von Steffen Ufer. Ein paar Stichworte nur. Mein schönstes Privileg als renommierter Anwalt ist,
dass man spannende, interessante Fälle bekommt, die so unglaublich sind, dass man sich immer wieder sagt, sowas kann sich kein Schriftsteller ausdenken, was hier die Realität geliefert hat.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Boah, 2 Euro.
Meine schönste Reise war?
Wenn ich jetzt meine Frau nicht beleidige, mit meinem Sohn zum Fischen in Kanada an einem einsamen See, 100 Kilometer vom nächsten Menschen weg, waren wir 2 Wochen und haben da Riesenfische rausgezogen, obwohl wir beide kein Fisch essen.
Und was haben Sie mit den Fischen gemacht?
Wir haben sie weitestgehend wieder gerettet. Das heißt, wir haben Spaß gehabt am Fischfangen und an der Natur. Es war sensationell.
Stolz bin ich darauf,
dass mein Sohn, dass meine Tochter so toll geworden sind, dass ich nette Enkel habe und dass ich letztlich Erfolg hatte im Beruf.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Unendlich viel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das auf den Punkt bringen soll, aber meine Kinder sind meine kritischsten Freunde, die ich im Leben habe, die mir beide das sagen, was sie stört an mir. Das dürfen die auch und das sollen die auch und das machen die auch. Und das finde ich auch richtig.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass viele Menschen einfach ihre Rechte nicht wahrnehmen und immer weniger Leute sich interessieren und die wirklich bedeutsamen Themen kapieren und am Schluss der Welt solche Personen passieren wie jetzt der Herr Trump oder der Herr Erdogan und der Herr Putin und das alles noch dazu auf einmal.
Der Glaube.
Ich glaube schon, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube, dass die meisten Religionen ihn falsch einschätzen und es schade ist, dass Religionen mehr Unfrieden als Frieden gestiftet haben bis jetzt.
Ich habe Angst vor?
Vor möglichen Kriegen und auch der Übervölkerung der Welt, die mit einer Verdoppelung der Menschheit natürlich dazu führt, dass es zu Verteilungskämpfen kommen wird und irgendwann spätestens meine Enkel mit anderen Leuten kämpfen müssen, um das, was hier früher selbstverständlich war, weil irgendwo natürlich jedem das Gleiche zustehen sollte, aber die Verhältnisse nicht so sind.
Mein Lieblingsessen?
Eigentlich Spaghetti, gut gemachte Spaghetti in meinem Stammlokal beim Italiener.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Steffen Ufer. Vielen Dank.
Genau meins.
Genau meins.
Kommen wir zu einem anderen Prominenten, der Steffen Ufer so manches zu verdanken hat. Der Sänger Konstantin Wecker war auch schon vor ein paar Jahren bei uns im HR1 Talk. Er hat damals sehr offen von seiner Kokainsucht erzählt, dass er fast erleichtert war, als er damals verhaftet wurde, weil er ohne das Gefängnis vielleicht nie von der Droge runtergekommen wäre. Steffen Ufer hat auch ihn verteidigt. Wie haben Sie ihn damals erlebt?
Wie er verhaftet wurde, war er ein Wrack, ein menschliches Wrack. Er war runtergekommen. Er war fett, er war schmuddelig, hatte die letzten schmierigen Haare, die man sich vorstellen kann. Und er hat gezittert, weil er gerade nichts hatte. Er war fix und fertig. Und ich habe zu ihm gesagt, du wirst dich jetzt mal auf eine etwas längere Zeit einstellen müssen, wo du eine brutale Entwöhnung durchmachst, weil in Bayern im Knast kriegst du nichts. Und wenn du das schaffst, dann kannst du wieder anfangen, weil mir war klar, er war finanziell am Ende, er war körperlich am Ende, er war in jeder Richtung kaputt und die Verhaftung hat letztlich wohl sein Leben gerettet.
Wie ist er eigentlich aufgeflogen?
Ganz blöd aufgeflogen natürlich, weil er seinen Dealer mit Schecks bezahlt hat und man konnte dann anhand von 25 Schecks feststellen, was er ungefähr gekauft haben muss.
Muss man mit einem schwer abhängigen Mandanten also ganz anders umgehen?
Normalerweise schon, aber mit Conny Wecker nicht. Ich kannte ihn ja schon seit Kindheitstagen und er war mir vertraut. Ich hatte ihn auch noch mal zufällig Wochen vor der Verhaftung erlebt beim großen Konzert und habe da auch gesehen, wie da seine Musiker und er mit diesem Zeug umgingen und dazu noch in riesigen Mengen Wodka gesoffen haben. Ich durfte ja hinter die Bühne und es war unglaublich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das gut geht und es ist auch nicht lang gut gegangen. Und mit Conny konnte ich einfach tachlos reden. Er hat mir offen gesagt, dass er finanziell am Ende ist, dass sein ganzes Leben am Ende ist, wie er da verhaftet wurde. Und ich habe gesagt, du bist in Bayern und du weißt, was das heißt. Die wollten dich ja schon immer haben, auch deshalb, weil du ein Promi bist, aber vor allen Dingen auch, weil du noch ein Promi bist, der auf der verkehrten Seite steht, der nämlich ein Linker ist.
Glauben Sie wirklich, ein Konstantin Wecker, der immer links aufgetreten ist, dass man dann in einem CSU-Land Bayern besonders hart verfolgt wird?
Bei manchen Staatsanwälten definitiv.
Tatsächlich?
Und der Staatsanwalt, den Conny hatte, der war ganz bestimmt einer, der seine klaren bürgerlichen Vorurteile hatte. Der hat auch einen Sexualneid gehabt, ganz klar, weil der Conny hat ja in seinen Büchern da kein Hehl draus gemacht. Und der Staatsanwalt hat gesagt, ich habe die Bücher gelesen. Der wollte ihn ja schon früher wegen seines Buches, das sehr starke autobiografische Züge hatte, verfolgen. Da habe ich den Conny damals rausgebracht aus der Nummer und gesagt, das ist alles
Fantasie.
Aber
es war nicht Fantasie, oder?
Es war keine Fantasie, offensichtlich.
Wenn Sie ihn schon als Kind kannten, war er als Kind auch schon so ein kreativer, aufsässiger Typ?
Er war lustig und kreativ, war er auf jeden Fall. Aber er war eigentlich immer gut drauf und alle mochten ihn. Wir sind 100 Meter voneinander weg wohnend, aufgewachsen am selben Spielplatz, mehr oder weniger. Und später haben wir uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich durfte ihm dann ein paar Mal im Leben helfen. Und das hat mich doch sehr gefreut, dass es speziell bei ihm möglich war.
Kokainsucht kommt ja in prominenten Kreisen nicht so selten vor. Das heißt, Sie hatten damit wahrscheinlich auch öfter zu tun. Hat man Ihnen noch mal welches angeboten?
Natürlich hat man mir was angeboten. Die Dinge sind längst verjährt. In der 68er Zeit habe ich viele Mandanten gehabt, die mit Haschisch zu tun hatten. Und ich habe auch, wie sehr viele Leute, auch mal einen Joint geraucht. Und dann kam auch mal einer vorbei und legt mir so eine Platte hin und sagt, das habe ich für dich mitgebracht. Sag ich, bist du wahnsinnig, ich will da nicht dealen. Ich will vielleicht einmal einen Rauchpiece haben, lass mir einen Rauchpiece da, nimm den Rest mit und lass dich bitte nicht erwischen. Solche Zeiten gab's mal, aber das ist natürlich fast 50 Jahre her und bei harten Drogen war bei mir von vornherein klar, dass ich das beruflich und menschlich überhaupt nicht wollte.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Gerechtigkeit ist keine Verhandlungssache. Stimmt diese These eigentlich? Es wird doch täglich drüber gefeilscht, über die Gerechtigkeit.
Ja, natürlich wird gefeilscht. Auch vor Gericht sind ja auch Deals ganz offiziell erlaubt worden vom Bundesverfassungsgericht. Und früher hat man nur abseits der Öffentlichkeit die Dinge besprochen. Und dann hat man das mit dem Mandanten besprochen und konnte die Dinge ganz einfach lösen.
Also ist Recht immer gerecht?
Gerechtigkeit absolut gibt es sowieso nicht. Darunter würde jeder immer was anderes verstehen. Aber in Deutschland im Großen und Ganzen bemühen sich die Leute. Aber es gibt eben sehr rigide Gerichtsbezirke. Augsburg, Nürnberg ist in ganz Deutschland gefürchtet. Und es gibt sehr milde Bezirke, Köln, Hamburg, Bremen, Berlin zum Teil auch, wo man als Verteidiger, der aus München kommt, sich manchmal gar nicht so einen milden Antrag zu stellen getraut, der dann plötzlich vom Staatsanwalt schon angeboten wird.
Aha, wo ist denn Hessen in Ihrem Ranking?
Hessen war früher sehr mild, wie die Politik noch ein bisschen anders aussah und ist inzwischen so im mittleren Bereich, im vernünftigen Bereich, würde ich sagen.
Wie oft kamen Sie in Ihrer Laufbahn aus dem Gerichtssaal mit dem Gefühl, hier ist heute Unrecht gesprochen worden?
Im Laufe der Jahre ist es bestimmt 100-mal geschehen, wobei ich unter Unrecht auch verstehe, dass jemand, der nach meiner Einschätzung eine Bewährung verdient gehabt hätte, nun 3 oder 4 Jahre Gefängnis absitzen soll. Das finde ich auch Unrecht. Aber es gibt auch so und so viele Fälle, wo nun Leute verurteilt worden sind, von denen ich meinte, sie hätten bei der Beweislage freigesprochen werden müssen.
Segeln Sie eigentlich gerne, Herr Ufer?
Auch, ja.
Oder sind Sie ein Romantiker?
Durchaus gewesen immer, ja.
Dann weiß ich, wie Sie auf diesen nächsten Musikwunsch kommen. Sie wünschen sich Rod Stewart mit Sailing.
Genau. War mein Standardlied beim Skifahren im Tiefschnee, habe ich mir immer dieses Lied vorgestellt. Auch wenn der Tiefschnee 1 Meter tief war, konnte man dann genau die richtigen Schwinge erwischen.
Also Sie sind nicht beim Segeln, sondern beim Skifahren, wenn Sie dieses Lied hören.
Da ist mir das mehr noch als beim Segeln aufgefallen.
Okay, also Sailing für Steffen Ufer.
I am sailing, I am sailing home again. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Strafverteidiger Steffen Ufer ist heute unser Gast. Zu den USA hat er ein besonderes Verhältnis, denn er hat dort auch eine Zeit als Austauschschüler verbracht. Wie hat diese Zeit Ihr Bild von den USA geprägt?
Damals war ich begeistert. Da waren alle jungen Menschen in Europa begeistert, wenn sie in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kamen, wo es alles gab, was es hier nicht gab. Wo ich damals mit 16 Jahren einen Führerschein machen konnte, der ganze $2 gekostet hat und 10 Minuten gedauert hat, wo ich mit dem Sheriff um die Ecke fahren musste und der mich nur gefragt hat, du kannst doch Auto fahren. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Und mit $2 war der Führerschein erledigt. Den konnte ich dann später, wie ich 18 war, hier umschreiben lassen, musste noch eine theoretische Prüfung machen.
Aber die deutsche Theorie, die ist was anderes.
Ja, die ist was völlig anders und die war natürlich für jeden schwer, der sowas nicht gewöhnt war.
Sie waren dann später auch gelegentlich in den USA anwaltlich aktiv. Und wenn man Ihr Buch liest, also ich denke, die schlimmste Niederlage Ihrer Karriere war die Hinrichtung der beiden deutschstämmigen Brüder Walter und Karl Lagrand in den USA. Sie haben vergeblich versucht, die Vollstreckung der Todesstrafe zu verhindern.
Ich habe leider die Verteidigung nicht machen können. Die sind beide nicht verteidigt worden. Bei einem Raubüberfall auf eine Bank mit einem Spielzeugrevolver. Dann haben sie da den Geschäftsführer gefesselt und der hat die verarscht und hat gesagt, ich brauche da noch meinen Kollegen, allein kriege ich den Tresor nicht auf. Und nach einer Stunde hat er dann gesehen, er hat es mit zwei dummen Jungen zu tun. Er hat denen einen Tritt in den Unterleib gegeben und der eine ist dann ausgerastet und da lag dummerweise ein Brieföffner am Tisch und hat den dann x-fach gestochen und der ist daran verblutet. Beide haben die Todesstrafe bekommen und so stand dann die Hinrichtung an.
Wie haben Sie dann versucht, das zu verhindern?
Es war natürlich eine extreme Affekttat. Die Vorgeschichte dieser beiden ist so traurig, weil sie ein furchtbares Schicksal hatten und eben die Mutter den dritten Ehemann gefunden hatte, der dann am Schluss heroinsüchtig wurde und die Kinder und die Ehefrau geschlagen hat. Die haben unendlich bereut, was da geschehen ist. Aber wenn man eben immer nur getreten wird im Leben und dann passiert so eine Geschichte, wo man mal was Kriminelles machen will, eine Bank überfallen will, aber mit einer Spielzeugpistole. Und dann geht das so daneben und dafür soll man dann hingerichtet werden, ohne Verteidiger. Der hat beantragt, entbunden zu werden, weil er ein Alkoholproblem hat, abgelehnt. Dann hat er gesagt, ich nehme auch Kokain. Und habe Scheidungsprobleme, ich fühle mich nicht in der Lage, hier zu verteidigen, abgelehnt. Und nach 1,5 Tagen stand die Todesstrafe fest. Das war halt im hintersten Arizona in einer Kleinstadt und da waren die Chancen los. Und ich hätte den beiden wirklich gewünscht, dass sie eine Chance bekommen, wie das die amerikanischen Kollegen auch getan haben.
Wie denken Sie nach diesen Erfahrungen über das Rechtssystem in den USA?
Es ist ein Rechtssystem, was wir Gott sei Dank nicht haben. Das geschworene Entscheiden ist ein Glücksumstand für Schuldige. Zum Beispiel der berühmte Fall O.J. Simpson, der freigesprochen wurde, weil ein Sachbearbeiter der Polizei offensichtlich ein Rassist war. Aber die Blutspuren und alle anderen Spuren waren eigentlich da und er wäre überall auf der Welt verurteilt worden. Und die Geschworenen in Amerika entscheiden, nach ihren Gefühlen entscheiden aus dem Bauch raus, da hat man eine Chance, wenn man schuldig ist. Und wenn man viel Geld hat, wie der O.J. Simpson, der hier 5 oder 6 der berühmtesten amerikanischen Anwälte ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr lang bezahlen konnte. Aber wenn man kein Geld hat, ist man ein armes Schwein und wird von dem Justizsystem zermalmt. Es ist ein Rechtssystem, das ein Parteiensystem hat, wo der Angeklagte in der Regel der Dumme ist, weil er kein Geld hat. Der Staat kann 10 Sachverständige, alle Zeugen aufbieten. In Amerika muss der Polizist noch nicht einmal einen Entlastungszeugen bei einer Notwehr schriftlich festhalten, hat das oberste Gericht entschieden.
Steffen Ufer, das hat man jetzt schon gemerkt in der Sendung, ist ein leidenschaftlicher Anwalt, das schon seit über 50 Jahren. Wenn man so ein leidenschaftlicher Anwalt ist und so viel arbeitet, leiden Sie auch mit den Mandanten mit?
Ich leide sehr mit und leide deshalb auch unter Schlaflosigkeit, weil ich die Probleme der Mandanten mit in die Nacht nehme und mir überlege, das könnte man noch machen oder das hat man versäumt und dort ist das und dort ist jenes. Das geht mir jedenfalls nicht aus dem Kopf und deswegen nehme ich seit vielen Jahren Schlaftabletten, versuche die immer wieder abzusetzen und habe da ein richtiges Problem.
Trotzdem arbeiten Sie auch mit 76 Jahren. Was lässt Sie immer weitermachen? Sie könnten doch längst sagen, es war anstrengend genug, das reicht jetzt.
Wir haben ein ganz tolles Büro mit inzwischen 12 Anwälten insgesamt. Mein Sohn und mein weiterer Partner, der Professor Gnauer, sind die besten Wirtschaftsstrafverteidiger in ganz Deutschland. Sind sie gewählt worden von der Zeitschrift Juve. Wir sind extrem erfolgreich. Wir helfen allen weißen Kragentätern. Ich helfe immer noch allen. Jeder, der zu mir kommt und ein Problem hat, und das vernünftig darstellen kann, warum ich ihm helfen sollte.
Also ich überlege, was ist Ihr Motiv? Und es klingt so, dieses Gefühl, da braucht jemand Hilfe. Das ist ein Motiv, helfen zu wollen?
Das ist ein Motiv. Das Weitere ist natürlich, es hält einen geistig fit zu arbeiten. Es hält die Ehe intakt, wenn man nur zu Hause sitzt. Geht man sich über kurz oder lang doch mal vielleicht auf die Nerven, was so nicht der Fall ist, wenn man im Büro ist. Und mir macht Spaß. Ich sehe meinen Sohn jeden Tag im Büro, was mich auch unendlich freut. Ich nehme Anteil an seinen Fällen. Wir haben alle spannenden Fälle, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Aber Schlaftabletten über viele Jahre nehmen ist ja nun auch nicht so eine gute Idee. Was tun Sie, um abzuschalten nach so einem langen Anwaltstag? Fernsehkrimis sind es dann vermutlich nicht, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Die Krimis, die sind nicht originell genug. Das, was die Realität jeden Tag bietet, ist viel origineller. Aber ja, natürlich, ich schaue Sport, ich lese sehr viel. Ich lese meine Süddeutsche Zeitung von der ersten bis zur letzten Zeile, lese aber auch viele Bücher, gerne Biografien oder historische Bücher. Und im Sommer spiele ich Golf. Und im Winter unterbreche ich mit meiner Frau auch den Winter mal mit einem Golfurlaub irgendwo, wo schönes Wetter ist. Das sind so meine Hobbys. Ich spiele auch Schach sehr gerne. Und meine 4 Enkel, die sind 10 und 12 Jahre, sind zweimal Zwillinge. Das ist eine wahre Freude, mit denen schwimmen zu gehen oder Schlittschuhlaufen zu gehen oder alles Mögliche zu machen. Also gäbe schon genug, aber der Beruf hält mich noch irgendwo fest und solange es noch so gut geht, mache ich noch weiter.
Steffen Ufer, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Einen ganz kurzen, lustigen Spruch habe ich vor kurzem gelesen. In einer Internistenpraxis hatte ein Arzt aufgeschrieben, nüchtern betrachtet ist betrunken besser.
Damit das wollen wir in das Mittagessen gehen an diesem Sonntag. Steffen Ufer, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Schönen Sonntag noch.
Ich danke auch.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.